Wie viele Chassis auf XC50-Basis baut ihr circa im Jahr?
Wenn ich jetzt alle Fahrzeuge nehme, alle. Da gibt es einmal einen Schreiner, dann gibt es einen Fensterbauer, dann gibt es einen Metzger, der braucht einen Kühlkopf.
Alles.
Dann sind es im Jahr knapp 300.000.
300.000?
Und wie viel verkauft ihr in den Caravan?
Entschuldigung nochmal, 300.000?
Ja. Und wie viel für den Caravaning-Markt?
Gib nochmal einen Moment, Mutter. Stopp.
Dein Puzzle, der Inside Puzzle Group Podcast.
Besuch mal wieder heute in unseren heiligen Podcast-Studios. Wir melden uns live aus Stuttgart. Mr. Kastenwagen zum einen, Robert Hein. Schön,
hallo,
dass du
ja
da bist. Und wir haben heute Mr. Chassis da, Christian Michel.
Hallo, ich freue mich.
Von der Stellantis-Gruppe. Du bist Key Account Manager für Peugeot, Citroën und Opel.
Das ist richtig.
Du verwaltest aber nicht die Schlüssel der Autos als Key Account Manager. Um gleich mal ein bisschen fröhlich reinzustarten hier aus Stuttgart.
Key Account Manager heißt praktisch, ich bin die Schnittstelle zwischen dem Hersteller Stellantis, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat und eben unserem Kunden, in dem Fall Pössl.
Ihr baut die Chassis?
Genau, wir bauen die Rohkarossen, die nicht ausgebauten Fahrzeuge. Da ist es einmal der X250.
Den du auch fährst, Jan?
Den du auch fährst. Das ist der Citroën Jumper, der Fiat Ducato, der Peugeot Boxer, der Opel Vivaro in dem Fall.
Ja.
Und wir bauen als zweites Derivat den sogenannten, intern heißt der K0. Für den Laien ist es der Citroën Space Tourer, der Peugeot Traveler, der Opel Zafira, der Fiat Scudo. Die bauen wir auch noch.
Und dann ruft aus Einring, Robert, bei dir aus dem Headquarter, ihr ruft dann beim Christian an und sagt, Paus, wir brauchen nochmal...
Drei Stück.
Nee, so ist drei es Stück?
Also wir haben ja immer so Vororderlisten oder auch Vorordermengen, die wir jährlich bei Stellantis bestellen in den einzelnen Chassis-Kategorien. Das macht dann federführender Christian Geiger. Den werden wir auch nochmal hören im Podcast.
Ja.
Der ist aus Einring verantwortlich für die Administration und für die Disposition. Der macht dann zusammen mit der Geschäftsführung und mit dem Christian und seinen Kollegen, wird dann so ein Jahresplan verabschiedet, wie viele Chassis wir bestellen und zu welchem Preis und wann die kommen.
Und du bist jetzt hier auf der Messe in Stuttgart in Persona für?
Persona für Peugeot und Citroën und Opel. Hab noch einen Kollegen, den Bernd Große-Holtfort, der auch mit mir zusammen Peugeot, Citroën und Opel betreut und unseren dritter Kollege, der Bernd Wachtel, ein Urgestein von Fiat, der die Fiat-Abteilung betreut.
Du machst dann Verträge oder vertickst dann eure Autos?
Wir machen Verträge, wir sprechen uns ab. Wenn Pössl verschiedene Fahrzeuge, verschiedene Ausstattungsvarianten bestellen will, dann stellen wir das so zusammen, wie die es gerne hätten zum Teil und sprechen uns über Ausstattungen, über Preise, über Lieferzeiten, über diese Dinge eben. Das machen wir.
Also wenn ich jetzt hier Mr. Kastenwaden bequatsche und wir kriegen ganz viel Rückmeldung jetzt hier auch auf dem Podcast und über YouTube, wo es heißt, mach doch mal, weiß ich nicht, ein zweites Lenkrad rein oder sowas.
Genau.
Ja, dann wird bei dir angerufen. Dann heißt es hier, Christian, eskalier das mal, bring das mal durch.
Genau, dann haben wir unser Headquarter von der Campingabteilung sitzt in Italien. Die haben die Hoheit, sage ich mal. Und da fragen wir dann nach dem zweiten Lenkrad auf der Beifahrerseite an und kriegen dann auch wahrscheinlich innerhalb von 2-3 Tagen eine Rückmeldung, dass das machbar ist.
So schnell geht das?
Natürlich.
Aber so schnell geht das wirklich?
Nein, also wir haben da so einen Vorlauf, aber wir sprechen mit denen eigentlich wöchentlich.
Aber dann lass uns doch mal diesen kompletten Fall durchgehen.
Nimm mal zum Beispiel mal ein Summit 600L.
Ihr sitzt in Einring zusammen, überlegt, was können wir machen?
Das Summit, das ist ein Fiat oder ein Citroën oder ein Peugeot, wie der Christian schon erklärt hat. Das ist ein 6 Meter Fahrzeug mit Längsbetten.
Ja.
Und wir sitzen dann nicht nur in Einring zusammen, wir sitzen dann mit den Werken zusammen. Ja, das ist ja unsere Ausbauwerke sind ja in Vielbrunn, Michelstadt oder auch in Dachwig bei Erfurt. Und dann wird ein Fahrzeug entwickelt und verabschiedet. Und wenn dann sozusagen das Fahrzeug von der Konstruktion her fertig ist, dann überlegen wir uns natürlich...
Aber Moment, was heißt entwickelt? Da ist es ja noch nicht da. Ihr überlegt euch einfach, was man machen
kann. Wir wissen ja, wie der 600, also ein 6 Meter Chassis auf Citroën-Basis aussieht. Da braucht man Christian nicht dazu. Also der Innenraum, solange dieses Euro-Chassis, wie wir das nennen, so ist, wie es ist.
Der nackte Wagen, oder?
Der nackte Wagen haben wir die Ausbaumaße. Wenn es Änderungen gibt, dann kriegen wir das zum Beispiel von Christian mitgeteilt, dass sich die Ausbaumaße vom Fahrzeug ändern. Dann müssten wir überlegen, wie wir unseren Ausbau anpassen.
Ach so, das geht ja auf der anderen Seite auch.
Genau.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ihr könnt auch auf die Idee kommen und sagen, wir machen jetzt 6,3 Meter. Oder sowas.
Gut, das könnten wir rein theoretisch, aber meistens geht es darum, wenn wir irgendeine Änderung haben, wenn irgendein Blech geändert wird, dann teilen wir das natürlich unseren Kunden, in dem Fall Pössl, sofort mit, damit die reagieren können und da nicht zufällig einen Dachausschnitt planen oder irgendwas anderes planen bei ihrem Ausbau.
Was war die letzte Änderung?
Gut, wir hatten eine Änderung bei einem Dachholm, hatten wir mal eine Änderung.
Richtig.
Schon ein gutes Jahr her.
Ja. Was war da?
Da ist ein Dachholm verändert worden, mehr Stabilität und dann wurde eben am Dach eine Kleinigkeit geändert und das teilen wir unserem Kunden sofort mit. Da gibt es auch CAD-Daten, wo die einzelnen Werke auch direkt drauf zugreifen können. Also jetzt, wie der Robert gesagt hat.
CAD ist?
Das sind diese computergestützten Daten, wo praktisch jetzt der Techniker aus Dachwig, der Techniker aus Michelstadt aus den Werken, kann dann direkt drauf zugreifen und kann eben schauen, was ist an dem Auto, wenn was geändert wird, was sind da für Daten, die er dann später braucht, um auch auch ein Auto auszubauen.
Robert, wenn ihr so eine Mitteilung bekommt, jetzt mit dem Holm beispielsweise, genau. Wie groß ist dann die Auswirkung auf die Produktion?
Wenn jetzt mal nach oben guckst, das sind zwei Dachhauben.
Wir sitzen gerade in einem.
Wir sitzen in dem Fall in einem Road Cruiser, aber das ist egal. Wir schauen nach oben und sehen die Heki, die Dachausschnitte. Wenn jetzt so ein Dachholm verändert wird, verändern sich vielleicht auch die Sicken, die Dachsicken. Das geht ja so up and down am Dach. Und wir haben ja zum Beispiel in Dachweg Laserschneidprogramme für die Dachausschnitte oder in Fibrun machen wir es händisch. Das heißt, wenn dieses Fahrzeug jetzt in dem Fall der 600L, das ist ein Summit 600L, der wird in Fibrun gebaut, dann wird das Fibrun mitgeteilt. Das wäre jetzt der Kollege Christoph Amsturz. Mhm. Und der würde das dann in unserem Programm, das ist SolidWorks in dem Fall, ja, würde das sozusagen anpassen, damit die Dachausschnitte wieder passen. Oder er würde zumindest überprüfen, ob die Änderung, die vom Christian, also von Stellantis kommt, Einflüsse auf unseren aktuellen Ausbau hat.
Ist aber schon eine Umstellung, oder? Da muss man was umprogrammieren und anpassen.
Da müsste man dann im Programm was ändern. Wie gesagt, in Fibrun wird es manuell gemacht. Da wird einfach dann der Dachausschnitt neu dargestellt in 3D, in CAD-Daten. Mhm. In Dachwig, wenn es ein Thema für die Laserausschnittkabine ist von KUKA, dann müsste das Programm abgeändert werden. Dann ist es ein größerer Eingriff.
Das ist euch aber schon bewusst auch, oder? In Rüsselsheim sitzt ihr und...
Genau. Wir sitzen in Rüsselsheim, die beiden jetzt bei dem X250, also nochmal Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, wird ein Fahrzeug, eine Baureihe wird im Süden in Italien, in Sevel gebaut. Also Sevel, Atessa ist der Ort, Sevel Süd haben wir immer gesagt, weil es gab früher noch das Werk Sevel Nord. Das zweite Werk ist ein Werk in Polen, in Kliwice, da wird auch nochmal der X250 gebaut.
Genau. Ist es ein Fahrzeug, ist ein Chassis eigentlich,
genau,
oder?
Ist ein Chassis, also Chassis. Ein Rohkarosse, ich sag mal, ein Kastenwagen unausgebaut.
Ja.
Wir nennen das auch unfertiges Fahrzeug, also das ist ein Fahrzeug, das der Endkunde theoretisch nicht erwerben kann, sondern das ist nur für unseren Campingbedarf.
Weil? Darf man nicht kaufen?
Weil er nicht zulassungsfähig ist. Es fehlen verschiedene Extras, die halt zu einer Zulassung fehlen. Man muss aus dem Fahrzeug praktisch erst ein Campingfahrzeug bauen, homologieren, das macht dann Pössl, um auf der Straße zuzulassen.
Also ihr baut die speziell für Pössl so, genau. Dass die aber gar nicht, die kann ich jetzt auch nicht hinten kaufen.
Im normalen Handel ist das Fahrzeug nicht zu kaufen.
Genau, wir machen dann quasi, wir nehmen die Daten von Citroën, also das Chassis COC, machen unseren Ausbau rein.
COC, du musst das, sorry, ich muss immer fragen.
Das ist eine Declaration of Conformity, das heißt sowas wie der Fahrzeugschein. Wie du den von früher noch kennst.
Ja.
Ja. Und wenn wir das Fahrzeug dann ausbauen, erstellen wir ein neues COC, wir homologieren das Fahrzeug neu, also die ganze Baureihe homologieren wir, nicht jedes einzelne Fahrzeug muss zum TÜV, sondern das zählt dann für die ganze Baureihe und mit diesem COC ist das Fahrzeug dann zulassungsfähig.
Was von Italien weggeht, da geht dann eine Fertigungsreihe, das ist nur für Ausbaukastenwege.
Genau, ja.
Wie muss man sich das visuell vorstellen? Das ist hinten leer alles oder sieht ja, das aus wie so ein Paketwagen? Oder?
Nein, das ist ein Kastenwagen, der ist leer, da ist das, wenn man reinlaufen würde, hinten ist das nackte Blech am Dachhimmel ist das nackte Blech, die ist im Grunde nicht verkleidet. Also wenn man da jetzt was einladen würde und würde mitfahren, würde das links und rechts an die Wände dran.
Und wenn man hinten aufmachen würde, die Klappen, könnte man vorne durchlaufen bis zum
Fahrersitz? Genau, bis zum Fahrersitz.
Keine
genau.
Trennwände?
Nein, keine Trennwand,
gar nichts.
Es sind auch keine Fenster drin, seitlich und auch hinten, weil eben Pössl die Fenster eben einbaut.
Ja, also weniger wie ein Lieferwagen, wie du den aus von DPD kennst oder irgendeinen anderen Paketservice-Diensten. Weniger als dieses ist dieses Chassis, ist genau. Quasi nackt.
Noch weniger.
Genau. Noch weniger. Also von außen wird man es nicht erkennen. Der Laie sieht da, sagt, es ist ein Kastenwagen wie bei der DPD.
Die macht ihr auch, oder? Diese Lieferwegen und diese ganzen anderen Geschichten.
Die machen wir auch, ja klar. Für den normalen, ich sage jetzt mal Gipser, Stuckateur, Schreiner.
Das geht dann auf der anderen Seite raus.
Genau, ja.
Jetzt hatten wir ja eine Folge im letzten Jahr im Werk in Michelstadt.
Richtig, ja.
Da hatten wir die Folge mit dem Gerd, der das erzählt hat, im Grunde wie eure Fahrzeuge dann da auf den Hof kommen und am Ende ausgebaut werden. Wie hoch ist die Abstimmung aus eurer Bestellersicht, dass ihr sagt, bitte macht das so oder so? Theoretisch auch könntet ihr ja schon die Fenster reinmachen, weil der Gerd hat erzählt, wir müssen das aufwendig reinlasern, würde gehen. Also ihr könntet das auch in Italien würde so gehen, bauen.
Wobei halt da jeder Wohnmobilhersteller seine eigenen Fenster verbaut, seine eigenen Produkte verbaut oder seine eigens entwickelten Fenster verbaut. Und dann würde das Auto bei uns auch wieder teurer werden, weil wir es ja dann nicht in der Menge mit den Fenstern ausbauen, wie jetzt der Wohnmobilausbauer.
Wir würden das gar nicht wollen.
Genau.
Aus Christians Sicht ist es ja so, er hat eine bestimmte Marge oder Charge an Fahrzeugen, die generell für den Campingmarkt gebaut werden. Da ist ja nicht nur Pössl der Abnehmer, sondern alle anderen. So, jetzt hat er es gerade gesagt, jeder verbaut eigene Fenster mit eigenen Ausschnitten. Wenn die jetzt standard serienmäßig Fenster einbauen würden, müssten wir die abkaufen und wären die uns wahrscheinlich zu teuer.
Genau.
Oder es wäre vielleicht auch nicht das Fenster, das wir gerne verwenden würden. Adria denkt so, Hobi denkt so, alle anderen Marktbegleiter denken so und dann hätte man sozusagen ein Fenster im Chassis schon verbaut, das keinem so richtig gut gefällt. Mhm. Und deswegen macht es mehr Sinn, die Rohkarosse so nackt genau. wie möglich oder roh wie möglich zu liefern und wir veredeln die dann oder bauen dann unsere Variante des Wohnmobils rein.
Empfehle ich gerne, die Folge auch mit dem Gerd nochmal aus dem Werk in Michelstadt anzuhören, wie das im Grunde veredelt wird, wie der Wagen genau, dann genau. zu Ende gebaut wird. Und jetzt, wo wir dich gerade da haben, Christian, was passiert denn bei euch in Italien? Also was wird zuerst gebaut? Unten, wie muss man sich's vorstellen? Die Reifen und da ist dann irgendwie so ein Gerüst drauf und oben kommt dann das ganze Blech drüber? Oder?
Gut, die Karosserie wird zusammengeschweißt und dann findet so eine sogenannte Hochzeit statt. Hochzeit ist dann, wenn der Motor ins Fahrzeug kommt. Das ist der größte Augenblick, sage ich mal.
Wie viele Teile sind jetzt das ganze Blech drumherum?
Wie das ganze oft Blech drumherum kann ich jetzt gar nicht genau aus dem Stegreif sagen.
Ist aber nicht ein Teil, oder?
Nein. Das sind Seitenwände, das sind Dachwände, das sind Bodengruppen. Also zuerst wird natürlich der Boden mit dem Fahrgestell gemacht und dann kommt der Rest dazu.
Christian, oft gestellte Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem Citroën Jumper und einem Fiat Ducato?
Lange Jahre war der Fiat das hochwertige ausgestattete Modell und wir hatten vom Citroën eine normalere Version. Für den normaleren Kunden, sage ich mal, für die breite Masse. Seit dem Zusammenschluss und seit letztem Jahr sind die Fahrzeuge wirklich baugleich. Da ist der Peugeot, der Citroën, der Opel und der Fiat baugleich.
Komplett gleich?
Komplett baugleich. 2-3 Optionen sind bei dem einen Modell anders lieferbar wie bei dem anderen, aber im Grunde sind sie baugleich. Motoren sind gleich, Karosserie ist gleich, sie unterscheiden sich durch Kühlergrill, durch ein anderes Lenkrad, Lenkradabdeckung, durch verschiedene Felgen, durch solche Dinge, aber im Grunde ist das Fahrzeug baugleich.
Was ist der Hintergrund, warum das so gemacht wird?
Gut, wir haben einen Zusammenschluss. Wir sind eine große Familie, Stellantis, und da ist es halt einfach so, das ist eine Kostenoptimierung.
Aber man könnte doch einen Brand draus machen.
Das ist ein Vertriebsthema dann, das der Christian bestimmt noch beleuchtet. Aber du hattest ja früher den klassischen Fiat mit Iveco-Motor, genau. dann mit ZF-Getriebe. Das kam ja alles aus der FCA-Gruppe. PSA hatte ihr eigenes Fahrzeug. Die haben zwar in Union das Chassis gebaut,
genau.
in einem Werk, aber die Bestückung war anders. Ja? Und deswegen gab es auch diese berühmten Fiat-Jünger. Es gab ja hier auf der Messe, ich kann mich noch erinnern, bis 2020 immer die Diskussion, habt ihr das auch auf Fiat da? Ich will unbedingt ein Fiat, ja, weil. Mhm. Und ich glaube, seit Stellantis, und das ist das, was der Christian jetzt gerade so nochmal untermauert hat, sind die Fahrzeuge eigentlich identisch, bis auf ein paar optische genau. oder 2-3 Optionen.
Genau. Und ist das noch so, jetzt auch hier auf der Messe in Stuttgart, dass speziell konkret nach einem Fiat gefragt wird? Oder?
Mittlerweile wissen die Leute, dass die Getriebe einheitlich sind, dass die Motorisierung einheitlich ist und dass die meisten Optionen, die im Fahrzeug bestellbar sind, auch identisch sind. Damit hat die Fiat-Jüngerschaft so ein bisschen den Wind aus den Segeln verloren ja, oder wurde den genommen. Ich denke, mittlerweile ist es egal, da kommt es jetzt wieder mehr auf das Fahrzeug und den Ausbau an.
Genau, es kommt aufs Fahrzeug, auf den Ausbau an. Und um nochmal auf das Chassis zurückzukommen, letztendlich... Ich komme aus dem Autohandel, habe 25 Jahre am Schreibtisch gesessen und ganz klassisch Kraftfahrzeuge, Fahrzeuge, Autos, PKWs, Transporter, Nutzfahrzeuge verkauft. Da ist es tatsächlich so, darf man nicht vergessen, so ein Auto muss auch mal in eine Werkstatt und da ist es oft interessant, wenn der Kunde sagt, ich habe hier ums Eck meinen Peugeot, Citroën oder eben meinen Fiat-Händler,
so.
Den kenne ich schon ewig und daraufhin kaufe ich mir eben mein Wohnmobil.
Ah, verstehe.
Weil ich dann im Hintergrund eine Werkstatt habe, ja. wo ich weiß, da kann ich auch immer hingehen.
Und gibt es Kunden, die sagen, ich fahre gerne nach Italien und die Wahrscheinlichkeit, dass mein Fiat nicht geklaut wird, ist oder so. Preislich macht es da irgendwie im am Ende hinten raus einen Unterschied?
Ich gehe jetzt mal kurz weg von dem großen Chassis. Du bist auch gerne in Badolino, richtig? Was
unbedingt.
Mir aufgefallen ist, in der Gardasee-Region Norditalien sind sehr viele Citroën C4, C3, C1 im Umlauf. Ich glaube, die Italiener haben verstanden, dass es ein Konzern ist mittlerweile.
Ja.
Und so wird es, denke ich, auch jetzt mittlerweile beim Lieferwagen-Chassis gehandhabt.
Natürlich.
Da ist es egal, ob das ein Peugeot, ich meine, der Peugeot mit dem schwarzen Löwen auf so einem Campari-grünen Lack, das sieht zum Beispiel super schön aus. Ja. Fiat mit dem neuen Emblem, auch Citroën. Also die sind jetzt stylischer geworden und ich denke, das ist eher so ein bisschen Look-and-Feel-Faktor, aber nicht mehr so ein reiner Technikfaktor oder auch Exklusivitätsfaktor, den Fiat ja. früher hatte.
Bleiben wir kurz mal eben beim Look, weil wenn ich jetzt hier rechts aus der Scheibe rausschaue, wir sitzen hier auf der Messe in Stuttgart, da sehen wir gerade, für mich ist es das neue Logo. Christian, erzähl ein bisschen was darüber. Ich stand letztes Jahr beim CSD, Caravansalon Düsseldorf, davor, hab's Logo nicht verstanden.
Ja, das ist
ich bin ehrlich und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige.
Na, das ist die Doppelverzahnung. Also das klassische Citroën-Zeichen ist halt einfach in die neue Zeit übertragen worden. Es ist die ursprüngliche Doppelverzahnung und ist jetzt, wie gesagt, halt ein bisschen moderner geworden. Angeglichen, genau wie der Peugeot-Löwe nicht mehr der ursprüngliche Löwe ist, sondern auch eben deutlich moderner geworden ist.
R640, was ist das neueste Ding, was wir jetzt hier in Stuttgart auch sehen, was auch in Düsseldorf ausgestellt wurde? Robert, bring uns
auf
den Stand.
Du schaust jetzt aufs Roadcar, genau, das ist der Roadcar R640 in der größten Version mit Längsbetten. Also das ist eine Marke der Person. Puzzle Group eben hier auf Citroën-Basis.
Fährst du, Christian, selber auch Kassenwagen?
Ja, ich fahre eine Nummer kleiner. Ich fahre den K0, also interne Bezeichnung K0, normale Bezeichnung Citroën Space Tourer oder Peugeot Traveller.
Und es gibt für jedes Ding so eine Bezeichnung?
Ja klar, es gibt eine interne Firmenbezeichnung und dann gibt es eben für die einzelnen Marken, ist es natürlich ein Kunde draußen auf der Straße, der kann mit dem Wort K0 oder eben X250 für den Citroën Jumper oder Fiat Ducato nichts anfangen. Aber der braucht dann eben die Bezeichnung Citroën Space Tourer, Peugeot Traveller.
Citroën Space Tourer ist der K0.
Genau.
Okay, das ist der Bus quasi.
Das ist der Bus.
Ja, aber das ist ja wichtig, auch wenn man so angeben will am Campingplatz, oder? Fährst du auch ein K0?
Ja, klar.
Und dann hat man gleich schon mal so ein Statement gesetzt, guck mal hier, das ist ein Insider. Ja.
Und das ist ein wunderschönes Fahrzeug, der K0, also der Citroën Space Tourer. Ist ein kompaktes Fahrzeug, nur 4,95 Meter lang und hat auch eine normale Höhe. Man kommt eigentlich in fast jedes Parkhaus rein und das ist schon ein tolles Auto. Man sieht es gut und ist PKW-Feeling.
2026, was steht bevor? Wie oft telefoniert ihr? Stimmt ihr euch ab? Wie oft kommt aus Einring der Anruf?
Also wir tauschen
wir bauen
uns
was Neues.
Also eigentlich mit Einring und den Kollegen stimmen wir uns, ich will nicht sagen jeden Tag ab, aber schon sehr, sehr häufig.
Oh, wirklich
wahr? Ja, also wir haben eine Telefonkonferenz seit Corona, wird ja auch viel mit Teams gemacht. Die haben wir mindestens einmal die Woche.
Ach wirklich? Einmal die Woche sprecht ihr?
Mit dem Christian Geiger in Einring, ja, klar.
Was wird da besprochen?
Gut, da geht es halt um Themen, um Liefersituationen, wenn was bestellt wird, was bestellt wird, wenn wir was Neues haben, wenn wir irgendwelche News haben, weil wir sagen, es gibt eine neue Abgasnorm, es kommt was Neues in dem Bereich, das teilen wir halt dann auch immer in diesen Gesprächen mit.
Diese gesamte Motorisierung, das liegt ja auch bei euch.
Ja, genau. Du musst ja sagen, der X250 ist ja unser Brot- und Butterfahrzeug.
Ganz
genau. Also im Vergleich zum Mercedes jetzt Sprinter, den du vorher erwähnt hast, der X oder XT, das sind ja nur kleine Einheiten. Wir machen ja im Bereich Citroën, da reden wir ja von 5.000, 6.000 Einheiten mindestens im Jahr.
Mhm.
Und da gibt es viel Gesprächsbedarf, weil es auch wichtig für uns ist, weil jetzt halt unsere Haupteinnahmequelle ist der ausgebaute Kastenwagen auf Pössl, Globecar, Roadcar oder Clever-Basis eben auf dem X250.
Und natürlich sind jetzt alle, die hier bei Folge 52 mittlerweile dabei sind, schon in dem Wissensstatus, dass wir hier einmal über Christian dich sprechen als Chassishersteller und dann aber Pössl die Ausbauer. Das war mir aber bis Folge 10 eigentlich gar nicht klar. Ich war an Pössl zusammen mit Schein 45 und habe dann mal einen Anruf von Citroën bekommen.
Ja.
Und dann habe ich nicht verstanden, warum ruft mich jetzt Citroën an? Ich habe ja einen Pössl. So, ist das den Menschen so bewusst da draußen? Wir sind ja jetzt sehr insidig.
Ja, also du musst natürlich schon unterscheiden, der Christian hat es eh schon angesprochen, es gibt ja immer den Peugeot-Citroën-Händler oder auch Fiat-Händler ums Eck vor Ort, zu dem du gerne fährst. Ein Pössl-Kunde muss vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Service-Thema oder, sagen wir mal, Probleme gibt es ja keine, aber vielleicht irgendwelche nicht funktionierenden Teile, die dem Aufbau oder Ausbau geschuldet sind oder dem Fahrzeug selber. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Motorkontrollleuchte aufleuchtet und der ruft beim Pössl-Händler an, wird ihn dir auch zum Citroën-Händler schicken, wenn es ein Citroën ist.
Mhm.
Wohingegen, wenn er beim Citroën-Händler anruft und sagt, ich komme kein Wasser aus dem Wassertank, die Pumpe geht nicht, ja, dann wird ihm der Citroën-Händler wahrscheinlich nicht weiterhelfen können, dann wird es der Pössl-Händler machen.
Mhm.
Das heißt, der Kunde hat in dem Fall beim Reisemobil immer zwei Ansprechpartner. Einmal den Ansprechpartner, den Händler, der für den Ausbau verantwortlich ist, wo er das Auto letztendlich auch gekauft hat, also der Pössl Group Händler. Ja? Und auf der anderen Seite natürlich Citroën, wenn es ein Chassis-Problem ist, also ein automotives Problem, was auf Chassis zurückzuführen ist.
Und jetzt, der Kunde weiß das aber auch.
Der Kunde weiß es oder kriegt es mitgeteilt, wenn er es nicht weiß. Wenn er bei uns anruft, sagen wir nicht, wieso rufst du bei uns an? Wir sagen ihm, wenn du das Problem hast, bitte geh zu Citroën.
Gibt es Pläne oder Ideen darüber jetzt, weil es gibt ja auch ältere Kunden, muss man ehrlich auch sagen, ältere Pössl-Fahrer, das mal zusammenzulegen zu so einer Schnittstelle, zu sagen, wir machen da ein Dachtelefon oder sowas, so eine Hotline.
Das ist schwer darzustellen. Also ich glaube wirklich, dass es schwer darzustellen ist, weil halt das Thema Ausbauer ist sehr komplex, aber auch das Thema Chassis, sprich Citroën oder Fiat, ist auch sehr komplex, weil also da braucht man einfach zwei Profis, die das Auto dann hinterher halt auch versorgen können.
Wie viele Chassis auf X250-Basis baut ihr circa im Jahr?
Wenn ich jetzt alle Fahrzeuge nehme, auch für den Gipser, Stuckateur, alle, dann sind es im Jahr knapp 300.000.
300.000?
Und wie viel verkauft ihr in den
Karten? Entschuldigung nochmal, 300.000?
Ja. Und jetzt
gib mir nochmal einen Moment, stopp.
300.000 werden, also in der Hochphase werden 300.000 für ganz Europa.
Und die gehen dann, aber was wird dann daraus gemacht?
Gut, da gibt es einmal einen Schreiner, dann gibt es einen Fenster. Fensterbauer. Dann gibt es einen Metzger, der braucht einen Kühlkoffer.
Habt ihr so Sparten oder ruft der Metzger an und sagt, ich brauche das und das? Oder macht ihr ein Metzgerauto, ein Schreinerauto, ein Glaserauto?
Es gibt verschiedene Branchenfahrzeuge. Wenn ich jetzt übergreifend gehe, also beim klassischen Citroën-Händler gibt es einen Gewerbekundenberater, in Neudeutsch B2B-Verkäufer, der sich um die Gewerbekunden wie jetzt alles, was halt, wir haben immer früher gesagt, die weiße Ware kauft, also alle Kastenwagen und Kühlkoffer ausbauen und solche Dinge nutzt. Und da gibt es halt dann Anfragen von einem, ich sage jetzt wieder Schreiner, Metzger, Stuckateur, egal wer. Also jeder, der gewerblich unterwegs ist, ein bisschen Platz braucht, kann sein Auto sich ausbauen lassen. Dann gibt es wieder andere Firmen, die bauen dann Regalsysteme ein, die der Händler anbieten, solche Dinge. Aber klar, wenn ich jetzt alle Fahrzeuge zusammennehme, für ganz Europa produzieren wir von dem X250 übergreifend auf 4 Marken, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, knapp 300.000.
Also alles, jetzt, was du, jetzt kommt die entscheidende Frage, wie viel für den Caravaning-Markt?
Für den Caravaning-Markt sind wir bei bestimmt 80, 90, weit über 100.000 Fahrzeuge.
100.000 Fahrzeuge.
Gutes, das wäre jetzt eine Sparte, genau. Aber Sie haben nochmal doppelt so viel, eben, was er gerade gesagt hat, für die restlichen Branchen. Jetzt müsstest du überall so Dachtelefone entwickeln, weil die haben ja nicht nur Caravaning, sondern auch den Schreiner, den Stuckateuren, was er alles erwähnt hat. Das wird halt schwierig dann.
Um das zu verstehen, also es gibt auch so einen Schreinerumbauer. Also ihr, bei euch läuft das Ding vom Band und dann kommt Pössl, baut ein Reisemobil draus und dann gibt es einen, der macht
gut, das geht dann in der Regel
eine Metzgerabteilung draus, oder was?
Es gibt eine kleine Sparte, so Kühlkoffer aufbauten, die kommen dann nach Deutschland in unserem Fall, kommen sie dann zu einem Ausbauer, der baut dann einen sogenannten Koffer auf ein Fahrgestell, oder das ist ja dann kein Kastenwagen, sondern das ist dann ein Fahrgestell, eine andere Sparte, also Pössl baut ja Kastenwagen aus, wir produzieren ja auch noch Fahrgestelle und dann geht es zu einem Umbauer, der baut dann einen Koffer, ich sage jetzt mal ganz klassisch einen Kühlkoffer aus, Aufbau hinten drauf.
Das geht alles, aber ihr könnt auch. Wie hoch ist die Unterscheidung zu dem, was von Pössl bestellt wird und was der Kühlschrankmetzger bestellt?
Gut, also ich kann nur sagen, weil ich halt nur für den Campingbereich da bin, ein gutes Drittel geht im Grunde an die Campingumbaubranche und zwei Drittel werden an den normalen gewerblichen Handel, sprich an den normalen Händler geliefert, der dann gewerbliche Fahrzeuge draus baut.
Und gehen die dann gleich vom Band oder sind dann Veränderungen schon von
Die gehen
vom Werk
eigentlich
ab?
Zum, gut, verschiedene Veränderungen sind da, aber eigentlich gehen sie fast unverändert vom Band und gehen dann zu dem einzelnen Händler oder zu den einzelnen kleineren Umbaufirmen, Manufakturen, die halt sich spezialisieren. Der eine macht DPD-Ausbauten, der nächste macht einen Kühlausbau, der nächste macht für die Fensterbauer außen die Halterungen.
DPD ist dann so Paketabteilung.
Genau, Paketdienste, dann gibt es, also gibt es die tollsten Sachen. Dann gibt es halt noch Innenausbauten, Böden, Seitenverkleidungen, dann gibt es zwei, drei Anbieter, die machen Regalsysteme für so kleinere Handwerker, die sagen, ich fahre einen Heizungsmonteur, der kommt zu dir nach Hause gefahren und sagt, ich muss die Heizung reparieren. Der hat dann einen Schraubstock im Fahrzeug drin, weil er noch irgendwas abfeilen muss. Solche Dinge. Das ist dann sehr, sehr individuell und das wird meistens bei den einzelnen Händlern umgebaut.
Aber wir sehen, es ist schon sehr groß, ein Drittel Caravaning-Markt und
das ist viel.
Deswegen 100.000. Ist der Christian auch so 8.000. Wichtig für uns.
Ja.
Oder auch generell, glaube ich.
Ich merke, du hast hier, bringst hier einen Kaffee nach dem anderen und so, da ist schon, da natürlich. Sieht man schon klar, wer.
Aber umgekehrt muss ich dazu sagen, ist auch der Caravaning-Markt für unseren Konzern, ich sage jetzt einfach mal Stellantis, ist auch unheimlich wichtig, weil eben wir leben da auch davon natürlich und letztendlich ist das eine interessante Branche, eine interessante Sparte und es macht halt auch Spaß.
Interessant ist, ne? Ja, fein ausgeübt bei einem Drittel fast.
Ja, nein, aber es ist auch interessant, einfach mit den Leuten in Kontakt zu kommen, wenn ich jetzt hier die ganzen Pössl-Jungs sehe, ob es der Robert ist, ob es der Innendienst Christian ist.
Bevor ich es vergesse, was war die kurioseste Rückmeldung, wie ein Fahrzeug umgebaut wurde von euch? Dreistöckiger Leichenwagen oder Hochzeitsreisemobil, DJ, Disco, gut,
da gibt,
Auto?
Da gibt es nichts, was es nicht gibt. Wir hatten vor Jahren auch mal einen Umbauer, da haben sie dann eine Außenkarosserie wieder dran gemacht. Das ist kurios.
Der Typ H, gell?
Typ H zum Beispiel, das war eine interessante Geschichte. Also da gibt's
Haben wir auch.
Genau, es gibt also nichts, was es nicht gibt.
Es gibt alles.
Ja, den Typ H, der muss vielleicht noch
sagen. Was ist der Typ H? Das ist ein fahrender Friseursalon, oder?
Nein, das ist ein Fahrzeug aus den 50er Jahren, gab es einen Typ H. Das ist ein alter Citroën-Kastenwagen, ein bisschen wie Wellblech, sage ich mal. Und diese Form, diese Karosse gab es dann wieder aus GFK, aus Kunststoff, die praktisch aufs moderne Auto drauf, ich sage es mal salopp gesagt, geklebt wird.
Genau, wir haben dann quasi einen Prototyp gemacht, das war glaube ich der
Summit 45. 40,
genau, und dann hat der diesen Bodykit bekommen, so nenne ich den Typ H Bodykit und dann sah der aus, musst du mal googeln, Summit 45.
Verlinken wir, Typ H.
Und dann siehst du auf altgemachten Pössl quasi mit Wohnmobilausbau.
Genau.
Sensationell.
Ja.
Und was mir gerade noch einfällt, den Summit-Schein, baut ihr ja auch.
X250, ja.
Da ist doch vorne diese Klappe, wo man so hoch machen kann.
Der Tablet-Halter.
Oder, ja. Darf ich, muss man auch mal kritisch sein, aber der Tablet-Halter, mir zum Beispiel, bringt der gar nichts. Warum ist das so? Das ist, da denke ich mir immer, das ist, eigentlich müsste ich jetzt irgendwie in der Kiesgrube rumfahren oder auf der Baustelle.
Gut, es gibt Leute,
die sagen. Was ist der Hintergrund? Und vor allen Dingen, ich krieg's gar nicht hoch, weil bei mir vorher noch dieser Monitor da hängt.
Gut, man hat das Problem, da kann der Christian jetzt nichts machen. Ich glaube, du hast ein nachgerüstetes Radio-Navi, richtig? Du hast ja dein Fahrzeug beim Freistaat gekauft.
Ja, aber man kann auch den Fernseher nach vorne klappen und dann kann ich es hochmachen, aber auch sagen, ich weiß nicht,
wie es funktioniert. Normalerweise waren das ja diese DIN-Buchsen drunter, wo du ein kleines Radio hattest und dann konntest du in diesem Tablet-Halter eben auch Lieferzettel oder irgendwas anderes einklemmen. Genau. Und natürlich so ein großes 10-Zoll Navi da dran hast, bringt da gar nichts. Ja. Aber da kann jetzt der Ausbau nichts dafür. Das ist ja im Endeffekt jetzt
die Variante vom Freistaat. So kommt der ja aus Italien dann, oder?
So kommt er aus Italien und der Camper nutzt diesen Tablet-Halter zum Beispiel.
Um
sich seinen Zettel dran zu machen, auf welchen Campingplatz er als nächstes fährt.
Aber könnte man das nicht mal ändern oder so?
Man muss es nicht bestellen.
Achso, man kann es
auch so.
Ist eine Option.
Also was ist da ansonsten? Achso, haben wir noch nie drauf geachtet. Der Tablet-Halter.
Normale Armaturenbrett.
Okay, gut, dann sorry, da habe ich
nicht. Kein Problem.
Deswegen sind wir ja da. Jetzt habe ich es gelernt. Genau. So, Messe CMT, Richtung Ende hinten raus. Wie geht's jetzt weiter? Wie viele Tage wirst du hier sein? Was passiert bei dir konkret? Du triffst Gott und die Welt.
Wir treffen all unsere Kunden. Wir sind 2-3 Tage wahrscheinlich hier, also 3 sage ich mal. In Düsseldorf letztes Jahr waren wir die ganze Messe da. Von Donnerstag Aufbau bis zum Sonntag in 8 Tagen waren wir eben, also 10-11 Tage da, um eben alle Kunden zu besuchen. CMT haben wir keinen eigenen Stand. Da besuchen wir unsere Kunden, haben Termine. Und
wie geht's weiter? Was ist die Aussicht? Elektromobilität, Gewicht, Materialien? Gibt es da irgendwelche?
Gewicht ist immer ein Thema und das ist halt auch bei der Elektromobilität im Moment noch so ein Thema, weil halt eine Batterie vom Elektrofahrzeug zwischen 700 und 800 Kilo wiegt. Kommen wir bei einem Wohnmobil ganz schnell an eine Grenze, was das zulässige Gesamtgewicht anbelangt.
Wird sich jetzt nicht so viel dran ändern?
Da sind Diskussionen, dass es da eine Führerscheinumänderung gibt für Elektrofahrzeuge, weil im Moment dürfen ja, genau, ich sage jetzt mal, junge Leute nur bis 3,5 Tonnen fahren.
Ja.
Dann ist natürlich mit einem Elektrofahrzeug keine Zuladung mehr möglich. Und da sind Gespräche, werden mit dem Caravanverband. Die sind da schon dran.
Also weil die Batterien so schwer sind.
Genau.
Du hast natürlich noch ein paar andere Themen wie Batterien. Du musst da sagen, Reichweite, dann die Ladeversorgung in Europa oder wo das Reisemobil dann auch wirklich fahren soll. Dann hast du an der Stelle, wo die Batterie ist, natürlich aktuell noch den Abwassertank, den Auslass und einige andere Kabelstränge, die da durchgehen. Würde für uns natürlich auch im Ausbau eine Veränderung bedeuten. Aber natürlich die grundlegende Thematik, hat der Christian angesprochen, ist das zulässige Gesamtgewicht.
Genau.
Wenn das mal auf irgendwie 388 oder was wir jetzt sogar diskutiert haben, 4,25 Tonnen steigen würde in der Führerschaft. Norm für den B-Führerschein ist es, glaube ich, B1. Ich habe ja noch den alten Dreier,
genau,
also diesen neuen B, die ja nur bis 3,5 fahren dürfen. Mhm. Dann hast du auch, aber auch das Problem, ich spreche jetzt mal Österreich an, GoBox müsste dann auch nochmal auf den Tisch,
genau,
oder einfach diese ganzen Mautsysteme oder auch Bezahlsysteme für Autobahnen, die Fahrzeuge über 3,5 Tonnen anders besteuern oder anders fakturieren, weil das ja viel teurer wird. Diese ganzen Themen müssten, glaube ich, im Vorfeld mal gelöst werden vom Verband und generell von den europäischen Ländern. Und dann, denke ich, wäre der Weg frei für euch als Chassislieferanten im Elektrobereich, ein Fahrzeug zu bringen, das performant ist, und für uns als Ausbauer zu sagen, wir ändern die Wassertank- oder Kabelstrangsituation und machen Ausbauten für Elektrofahrzeuge.
Jetzt sieht man, wir haben das letztes Jahr auf der IAA in München gesehen, im normalen
Pkw-Bereich,
da tut sich viel, was so diese Digitalisierung angeht. Mit Blick auf, Tesla hat es vorgemacht, große Monitore, Touch, dies, das, Self-Driving Vehicles und so weiter.
Da sind wir in unserem Wohnmobilbereich Gott sei Dank noch händisch unterwegs.
Könntet ihr, aber ist wahrscheinlich nicht.
Ja.
Könntet ihr.
Wir haben es im Pkw-Bereich, kommt schon einiges, was da die moderne Technik, was du angesprochen hast, aber im klassischen Nutzfahrzeugbereich machen wir da noch ein analogeres Auto.
Noch,
ja.
Aber ihr könntet.
Ja.
Habt ihr sowas mal gebaut? Gab es da so ein Concept-Car oder sowas?
Gibt's Konzepte.
Konzept-Chassis?
Ja, gibt's Konzepte, aber im Moment ist das noch Zukunftsmusik. Um das Thema Elektro nochmal kurz hier anzusprechen, also Diesel, der Antrieb Diesel wird bei uns gerade im Speziellen in dem Wohnmobilbereich die nächsten Jahre auf jeden Fall noch angeboten.
Wie läuft die Kurve? Absätze?
Ja.
Er hat ein gutes Grinsen im Gesicht. Der Christian Mickel von der Stellantis-Gruppe, Key Account Manager Peugeot, Citroën und Opel. Danke für den Besuch.
Das
waren großartige Einblicke. Gerne. Viel Spaß auf der CMT.
Jawohl.
Und bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank.
Gerne.
Tschüss.
Dein Pössl. Der Inside Pössl Group Podcast. Mehr Infos auf pössl-group.de.